Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, dass ich heute unter euch sein darf, denn das ist ja meine Gemeinde, die mich vor gute 12 Jahren hier so warm aufgenommen hat. Und ich komme immer wieder gerne hier und umso mehr, wenn ich auch mit euch das Wort Gottes betrachten darf. Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Thema Gebet. Und das ist ein Thema, was mir deswegen wichtig ist, weil irgendwann mal habe ich gemerkt, dass alles, was man groß bewirken kann in seinem Leben, geht durchs Gebet. Nicht jedes Mal das Gebet bringt das gewünschte Ergebnis, aber jedes Mal, wenn wir ein schönes Ergebnis haben, wenn wir einen großen Sieg haben, haben wir das in Gottes Name mit Gebet errungen. Wir alle wollen etwas bekommen. Wenn ich jetzt hier frage, wer braucht nichts, dann wird vermutlich keiner sagen, er hätte nichts mehr gebraucht. Wenn ich frage, wer braucht Geld, vor kurzem hat mir mein Chef gesagt, wir verdienen alle zu wenig, er und ich. Jeder braucht etwas. Und dass wir immer mehr bekommen wollen, zeigt sich schon in unseren frühesten Jahren, in der Kindheit. Wenn irgendwo ein paar Schokoladen sind, greifen die Kinder zu dem Kleinsten oder zu dem Großen. Also, ich weiß nicht, wie es in eurer Kindheit war, aber meine Mutter erzählt, ich habe immer zu dem Großen gegriffen. Letztendlich, wir meinen, wenn wir mehr haben, dann haben wir eine bessere Selbstverwirklichung. Dann fühlen wir uns sicher. Irgendwie, aus irgendeinem Grund, wollen wir immer mehr und mehr. An sich gibt es auch nichts Schlimmes daran. Gott hat uns geschaffen mit dem Verlangen nach mehr, nach Vollkommenheit. Ich erstrebe eine bessere Qualifikation für meine Arbeit. Dann werde ich bessere Ergebnisse liefern. Oder ich wünsche mir mehr Weisheit für meine Familie, dann werde ich eine glücklichere Ehe haben. Oder vielleicht mehr Weisheit für die Kindererziehung, dann werde ich erfolgreichere Kinder haben. Oder vielleicht mehr Hingabe, wenn ich mein geistliches Leben durchführe. Das wird mich näher zu Christus bringen. Und ich lade euch heute früh ein, die Bibel mit aufzuschlagen. Und wir betrachten eine Geschichte von einem, der ein sehr interessantes Gebet gesprochen hat, der ein sehr interessantes Wunsch gesprochen hat. Und daraus wollen wir etwas über das Gebet lernen. Erster Buch Könige, Kapitel 3. Und wir lesen die paar Versen, also ab Vers 5. Erster Buch Könige, Kapitel 3, ab Vers 5. Es geht um König Salomo. Und er befindet sich in dieser Nacht im Gespräch mit Gott. Er hat geopfert. Er hat großzügig geopfert, so wie sich ein König gehört. Und da gibt es auch etwas Interessantes, was wir schon in der Vorgeschichte lernen können, dass wir einen besonderen Zugang zu Gott haben, wenn wir opfern, was auch immer Opfer bedeutet. Also, ich lese 1. Buch Könige, Kapitel 3, ab Vers 5. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Merkwürdig. Ich hätte mir so gewünscht, dass zu mir auch diese Stimme kommt, wo ich weiß, das ist Gott und er fragt mich. Bitte, was ich dir geben soll. Jetzt ist die Frage allerdings, ich sage das so leicht, ich wünsche es mir. Aber wünsche ich es mir wirklich? Weiß ich, wenn die Frage auf mich zu mir kommt, was ich tatsächlich verlangen werde? Man kann ja vieles verlangen. Wenn ich mir überlege, im Alltag, mit wie vielen kleinen Sachen ich kämpfe, frage ich mich, ob ich den großen Ziel, die großen Bedürfnisse manchmal nicht ausgeblendet bleiben. Ob ich nicht vielleicht irgendwas Kleines bitten würde, was eigentlich am Ende, was mir am Ende vielleicht nichts bringt. Und so wird die Frage dem Salomo gestellt, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo spricht, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, also ich, wie es an diesem Tage offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinem Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters Davids. Ich aber, ein junger Bursche bin, weder aus noch ein zu ziehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass er vor der Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und was böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum oder um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht und Verständnis des Reiches. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, das deinergleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch das gegeben, was du nicht erbettet hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter dem Königen dein ganzes Leben lang. Ihr Lieben, eine alte Geschichte, die wir alle kennen. Und die offenbart so viel. Zuerst offenbart sich etwas über den Charakter Gottes. Gott freut sich, wenn wir das Richtige von ihm bitten. Und es sieht so aus, als Gott schon bereit war, genau das dem Salomo zu geben. Und Salomo bräuchte nur sagen, das will ich haben. Und die Jalousien gehen auf und das ganze Segen wird ausgeschüttet über ihn. Das, was er sich gewünscht hat, plus noch viel mehr. Jesus erzählte später zu einer großen Volksmenge und zu seinen Jüngern, wenn dein Sohn dich um etwas bittet, gib ihm etwas weniger oder etwas mehr, als was er gebetet hat. Wenn er dich um Brot bittet, wird sie ihm einen Stein geben, wird sie ihm nicht viel mehr geben. Und so ist auch unser Vater im Himmel. Er ist bereit, noch mehr zu geben. Gott freut sich sehr, wenn wir um das Richtige bitten. Dennoch, wir leben in einer ganz anderen Realität. Ich überlege, wie oft ich schon für etwas gebetet habe, und das ist aber mir nicht zuteil geworden. Und ich möchte mit euch drei Prinzipien betrachten, die ich aus diesem kurzen Abschnitt auslesen kann, wie es geschieht, was brauche ich, damit Gott sich freut und mit Enthusiasmus auf meine Bitte antwortet. Drei Prinzipien in diesem Gebet, die Salomo eigentlich auch in dieser Geschichte, die Salomo auch beachtet hat, befolgt hat, die auch für uns gelten. Das erste ist, wir müssen ein konkretes Bedürfnis bekennen. Was ich vorher gesagt habe, ich hätte mich so gefreut, wenn Gott zu mir sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und dann überlege ich, und sage ich, mein Auto ist etwas zu alt. Quatsch, oder? Oder ich sage, lieber Gott, segne mich. Naja, das bete ich ja jeden Tag. Ich will dir was Konkretes geben. Was brauchst du? Sind wir überhaupt im Klaren, was unser größter Bedürfnis ist? Von jedem Einzelnen. Für Salomo an dieser Stelle, er hat gesagt, du hast mich König gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Du hast mich berufen, jetzt eine Predigt zu halten, aber mir mangelt an Weisheit. Du hast mich für Dienst in der Gemeinde berufen, aber ich weiß nicht, wie ich mit den Menschen umgehe. Sind wir uns im Klaren, was unserem größten Bedürfnis ist? Und zwar nicht nur hinsichtlich uns selbst, sondern hinsichtlich den Dienst, den wir für die anderen zu verrichten haben. Salomo hat eigentlich nichts für sich gebetet. Grundlage für sein Gebet war nicht, ich möchte, dass die Leute staunen, wie weise ich bin. Er hat gesagt, du hast mich für etwas berufen und ich fühle mich nicht genug weise für diese Berufung. Haben wir schon im Gebet bei Gott unsere konkreten Bedürfnisse bei Namen genannt? Das und das brauche ich. Solange wir nicht im Klaren darüber sind, was uns fehlt, werden wir auch das spezielle Gottessegen nicht empfangen können. Letztendlich, Gott möchte alle segnen. Und in Matthäus Kapitel 5, Vers 45 sagt er, Gott gibt Sonne, Regen, dem Guten und dem Bösen. Das ist dieses allgemeine Segen. Denn Gott hält diese Welt in seiner Hand. Aber es gibt auch ein spezielles Segen für dich und für mich. Und ich kann das nicht einfach so pauschal empfangen, indem ich einfach bete, lieber Gott, segne mich. Es gibt noch eine Sache, die wir sehr oft auf diesem Weg stellen. Die Neigung, die jeder Mensch irgendwo in größeren oder kleineren Maß in sich besitzt, diese Neigung zu Selbstzufriedenheit. Mir geht es eigentlich gut. Ich gehe zur Gemeinde, ich freue mich auf das Gottesdienst, ich lese die Bibel einigermaßen regelmäßig, die Lektion, wenn sie interessant ist, eigentlich alles passt. Und diese Selbstzufriedenheit steht sehr oft auf dem Weg des Segens, das Gott zu uns geben möchte. Gott möchte unsere Mängel auffüllen, sodass wir sie nicht mehr haben. Wir lesen 1. Johannes, Kapitel 1 und dort Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unseren Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt lade ich euch ein, stellen wir uns anstatt Sünden das Wort Mangel vor. Und ich lese es und ich paraphrasiere es ein bisschen. Wenn wir unsere Mängel bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Mängel ausbessert und uns reinigt und uns das gibt in Fülle, so wie es geben möchte. Salomo hat einen Mängel bekannt gegeben. Es mangelt ihm an Weisheit. Was ist meine und deine Krankheit? Haben wir unseres großes Bedürfnis herausgefunden und Gott im Gebet vorgelegt? Die erste Frage, auch das erste Prinzip. Zweitens, für das Richtige bitten und uns und nicht scheuen, viel zu bitten. Es gibt eben diese eine Situation, vielleicht die einzigste im Leben, wo zurückhaltend, scheu, Bescheidenheit nicht besonders wünschenswert ist. Wenn Gott sagt, ich bin bereit, dir zu geben, dann sei nicht, okay, ich will klein ein bisschen. Ein Beispiel. Ein alter Mann, Kaleb, er hat ein Versprechen bekommen. Du bleibst am Leben und du kommst im verheißene Land. Und Das Land, was deine Füße betreten haben, die gehört dir. Der Mann ist jetzt 85 Jahre alt und er sagt zu Josua: Du weißt, dass es so war. Ich bin jetzt so stark wie damals. Gib's mir. Ich will es haben, auch wenn ich so alt bin. Das gehört mir. Das wurde mir versprochen. Ein anderer Held, ein junger Prophet, Prophetensohn, Schüler. Okay, so jung war er auch nicht, aber auf alle Fälle jünger wie sein Vorgänger. Und da steht Elia und sagt: Okay, Gott hat mich zu sich gerufen. Was soll ich dir tun? Und er sagt nicht etwa: Mei, so ein großer Prophet wie dich kann ich nicht werden, aber klein ein bisschen was. Er sagt: Ich bin so begeistert von der Art und Weise, wie Gottes Geist mit dir gearbeitet hat, dass ich werde mich mit nichts weniger zufrieden geben, außer dass ich den doppelten Geist habe, von dem, was du gehabt hast. Er hat überhaupt nicht wenig gebetet, aber hat es bekommen. Und wenn ihr die Heldengeschichten in der Bibel nehmt und nehmt zur Referenz Hebräer Kapitel 11, dann werdet ihr sehen, diese ganzen Leute haben mit Freimütigkeit alles das genommen, was Gott ihnen angeboten hat. Bin ich bereit, für das Richtige zu bieten und viel zu nehmen? Ist auch nicht so leicht, denn es werden auch größere Herausforderungen kommen. Was bedeutet allerdings, für das Richtige zu bitten? Denn sehr oft, wir bekommen nichts. Könnt ihr den Satz zu Ende bringen? Weil wir nicht richtig bitten. Jakobus, Kapitel 4, Vers 3. Jakobus, Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und in 1. Johannes, ein paar Seiten weiter, gibt es noch einen Hinweis für das richtige Gebet, das richtige Bitten, das richtige von Gott verlangen. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und genau das hat Salomo erwischt. Er hat Gottes Willen gemäß um etwas gebeten. Gott hat sich gewünscht, einen weisen König zu haben. Denn zu seinem nicht Vorgänger, sondern Vorvorgänger, zu Saul, hieß es, er hatte töricht gehandelt. Gott hat sich gewünscht, einen weisen König. Und jetzt kommt einer und sagt: Ich bitte, dass du mir diese Weisheit gibst. Oh, das ist Musik für die Ohren Gottes. Dann gibt er nicht nur Weisheit, sondern Reichtum und alles Mögliche. Was bedeutet in dem Gebet, was Jesus seinem Jünger beigebracht hat, was bedeutet in diesem Gebet den Satz: Dein Wille geschehe, Punkte, 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 so auch auf Erde? Was bedeutet, wenn ich bitte, lieber Gott, dein Wille geschehe auf Erde? Das mit dem dein Wille geschehe im Himmel, das ist irgendwie klar, easy. Was bedeutet auf Erde? Soll Gottes Wille im Kino geschehen? Bei der Bundeskanzlerin? Beim Nachbarn? Oder eigentlich bei mir? Bedeutet nicht dein Wille geschehe auf Erden, lieber Gott, dein Wille geschehe für mein Leben? Ich übergebe es dir. Du hast das Steuer in der Hand und nicht mehr ich. Ist aber schwierig, oder? Haben wir schon das Richtige gewählt, um darum zu bitten? Ich lese nochmal, ich springe nochmal zu Jakobus. Denn da gibt es ein schönes Versprechen darüber, wie Gott eigentlich geben möchte. Jakobus 1,5: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, und übrigens Salomo war schon weise genug, um zu erkennen, es mangelt ihm an Weisheit. Er hat das erkannt. So erbitte er sie, also die Weisheit von Gott, der allem gern und ohne Vorwurf gibt. Gott gibt allen gern und ohne Vorwurf. So wird sie ihm gegeben werden. Zurück zu unserer Geschichte. 1. Könige, wir lesen jetzt ein paar Kapitel weiter. Im Kapitel 5, 1. Könige, Kapitel 5, Vers 9. Steht eigentlich die Lösung dieser Geschichte geschrieben. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel. Ihr Lieben, was bedeutet, wenn Gott sehr viel gibt? Könnt ihr euch vor den Augen führen, was bedeutet, wenn Gott sagt, ich gebe dir sehr viel. Sehr viel nach seinem Maß. Wie weise, wie gesegnet muss dieser Mann gewesen sein. Wenn wir unserem großen Bedürfnis bekennen, erster Punkt, das Richtige bitten, den zweiten Punkt, sollen wir aber auch bereit sein, dass wir werden auch Herausforderungen bekommen, die diese Segen auch würdig sind. Gott gibt uns das Segen nie, damit wir es einfach irgendwo hinstecken und dass wir einfach sagen können, wir sind weise. Es kam auch irgendwann einmal im Leben Salomo dieser glänzende Punkt, wo die Königin von Sheba bei ihm war und sie gewundert hat über all seine Weisheit, über alles, was da bei ihm schön gelaufen ist. Aber der Alltag hat ganz anderes ausgesehen. Und noch viel, viel bevor dieser Höhepunkt der Anerkennung seiner Weisheit gekommen ist, steht in der Bibel eine andere Geschichte geschrieben. Im Kapitel 3, Vers 16, ich lese mal schnell den Text. Und zu jener Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihm. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnen im selben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah, drei Tage nachdem ich geboren habe, gebar sie auch. Und wir waren beieinander. Kein Fremder bei uns, kein Zeuge, nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm einen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihre Arme. Und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Und als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen genau und siehe, es war nicht der Sohn, den ich geboren habe. Er kennt eine Mutter, immer ihren Sohn, oder? Die andere Frau aber sprach, nein, sondern das ist mein Sohn. Mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Und ich kann mir vorstellen, was für ein Streit zwischen diesen zwei Frauen vor den Augen des Königs sich da abgespielt hat. Und steht Salomo da und spricht. Diese spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König, bring mir ein Schwert. Man brachte das Schwert vor dem König. Da sprach der König, zerschneide das lebendige Kind in zwei Teile und gib's die eine Hälfte der jene und die andere Hälfte und jene die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welche der lebendige Sohn gehörte, zum König. Denn ihr Erbarmen über ihren Sohn reckte sie in ihr und sagte, bitte mein Herr, gibt ihr das lebendige Kind und tötet es nicht. Jene aber sprach, es soll weder mir noch dir gehören, tötet es, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gib dieser das lebendige Kind und tötet es nicht, sie ist seine Mutter. Als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, Da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Ihr Lieben, das dritte Prinzip heißt, wenn du es mal bekommen hast, nutze es für die anderen. Gleich nachdem Salomo diese Weisheit von Gott bekommen hat, hat er auch die Situation bekommen, bei der er es anwenden könnte, was er eben von Gott empfangen hat. Wenn Gott mich mit etwas segnet, dann schickt er mir auch eine Prüfung, die mir hilft zu lernen, es anzuwenden. Das, womit ich gesegnet bin. Ich gehöre nicht zu den geduldigsten Menschen der Welt. Und vor einiger Zeit, aufgrund, dass ich für meine Jugend in die neue Gemeinde, wo ich gehe, in Erlangen zuständig war, habe ich angefangen, um Geduld zu beten. Und siehe, ich habe keine übernatürliche Antwort bekommen, aber das nächste, was kam, es kamen zwei neue Studenten in Erlangen, die mich sowas von herausgefordert haben, gerade im Punkt Geduld. Und es dauerte längere Zeit, bis ich gemerkt habe, aha, Junge, du hast darum gebetet. Wie willst du Geduld lernen, wenn du nicht die Herausforderung dazu hast? Denn wenn mich keiner herausfordert, dann bin ich ja auch geduldig. Die Ungeduld bei mir kommt, wenn ich eben herausgefordert bin. Wenn ich um Weisheit bete, dann wird eine Situation kommen, bei der ich die Weisheit anzuwenden habe. Und das hat Salomo gemacht. Und damit war er ein Segen für die anderen auch, für das ganze Volk. Hast du dir schon, meine dritte Frage an dich, vom Herzen gewünscht, Gottes Gaben zum Segen anderen zu nutzen? Das, was Gott dir gegeben hat, für die anderen anzuwenden. Das ist auch das dritte, die dritte Bedingung, dass du diese Segen auch bekommst. Die drei Prinzipien noch einmal. Bekenne dein großes Bedürfnis, bete für das Richtige, nutze es für die anderen. Denn jetzt kommt ein viertes. Leider, die Geschichte hat kein Happy End. Denn die Geschichte endet nicht mit diesem weisen Urteil, sondern die Geschichte eines Menschen endet mit seinem Tod. Und das vierte Prinzip, was Salomo leider nicht befolgt hat, ist: Bleib in Abhängigkeit von Gott ein Leben lang. Die Weisheit, die Gott dem Salomo gegeben hat, war nicht so irgendein Riesenvorrat an Weisheit, von dem er schöpfen könnte ein Leben lang. Jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott herab, sagt Jakobus. Kommt vom Himmel herab. Und das ist etwas, was Salomo vergessen hat. Er sollte in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben. Es ging nicht um eine große Weisheit, die für Leben reicht, sondern um tägliche Weisheit, die er von Gott bekommen könnte. Die Erfahrungen, die tollsten Erfahrungen, die ich gestern mit Gott gemacht habe, sind kein Garant für das, was morgen mit mir passieren wird. Und im 3. Könige, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11, ich lese jetzt den ganzen Text nicht, da steht geschrieben, was alles mit Salomo geschehen ist. Aber ich lese Vers 4 und eben dann Vers 11. Als Salomo alt geworden war, da wandten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Und da frage ich mich, wie kann der weiseste Mensch den Gott vergessen, von dem er seine Weisheit bekommen hat? Aber offensichtlich geht. Und wenn es ihm passiert ist, der so weise war, dann kann es mir auch passieren. Und deswegen muss ich darüber nachdenken. Wandten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Wie traurig. Tolles Geschenk, alles richtig gemacht, super gestartet. Und doch zum Schluss, er hat irgendwann mal Gott nicht mehr gebraucht. Er war irgendwann einmal überzeugt in seine Weisheit. Hat es ja auch geklappt, schon ein paar Jahre. Darum, Vers 11, sprach der Herr zu Salomo, weil dies vor dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss, und dieses Wort gewiss, wenn Gott sagt gewiss, da kriege ich Bauchschmerzen, da will ich dir gewiss das Königreich entreißen und deinem Knecht geben. Ihr Lieben, wenn wir vergessen oder versäumen, in Abhängigkeit von unserem Gott zu leben, dann kann das größte Segen zum größten Verhängnis werden. Und eigentlich die Weisheit Salomo wurde ihm zum Verhängnis. Alle diese politisch getriebenen Hochzeiten, die er und Frauen, die er sich geholt hat, alles das, eigentlich noch so klug politisch war, war in Gottes Augen ein Gräuel. Zwei Fälle hat Salomo gemacht. Er hat das größte Geschenk Gottes an seinem eigenen Leben überhaupt nicht angewendet. Und hier habe ich gerade eben gesagt, bist du bereit, das Segen Gottes für die anderen anzuwenden? Und genauso wichtig ist, das Segen Gottes für dich, für dein eigenes Leben zu verwenden. Salomo hat versäumt, Gottes Segen, Gottes Weisheit an seinem eigenen Leben anzuwenden. Und das zweite eben, sein Herz hat sich überhoben und er hat aufgehört, die Abhängigkeit von Gott zu suchen und in sie zu leben. Ich komme zum Schluss. Es ist nicht wichtig, wie weise ich bis jetzt in meinem Leben gewesen bin. Die Frage, die sich heute stellt, ist, wie weise werde ich in die Zukunft werden? Werde ich jetzt, es ist noch Zeit vor uns, werde ich jetzt mein großes Bedürfnis erkennen und bekennen? Werde ich das Richtige von Gott bitten? Wie werde ich es nutzen? Und das Allerwichtigste, wenn ich es mal empfange, werde ich ein Leben lang in Abhängigkeit von meinem Gott leben. Vielleicht muss jeder von uns etwas Gutes seinem Leben hinzufügen. Es ist nie zu spät dafür. Gott segnet uns damit. Eine kleine Geschichte. Vielleicht erfundene Geschichte, weiß ich nicht. Ein indischer König war sehr gut im Schachspielen. Und jeder, der durch sein Königreich gezogen ist, der in sein Reich gekommen ist, und der sich gut genug gefühlt hat im Schachspielen, dürfte mit ihm Schach spielen. Aber keiner könnte ihn besiegen. Irgendwann mal hat er gesagt, der mich besiegen kann, dem erfülle ich einen Wunsch. Und deswegen erzähle ich die Geschichte. Denn er darf sich etwas von dem König wünschen. So wie es halt ist, eines Tages kam ein weiser Mann, der noch besser war im Schachspielen wie der König, also er besiegte den König. Und der König hat gesagt, jetzt kommt eine Stunde, was wünschst du dir? Der hat gesagt, ich bin bescheiden, viel brauche ich nicht. Aber da ist ein Schachbrett und auf dem ersten Feld unten links möchte ich ein Korn Reis. Auf dem zweiten möchte ich zwei Körner Reis und auf dem dritten das Doppelte vom zweiten und auf dem vierten das Doppelte vom dritten. Der König hat ihm ausgelacht, aber gut, das ist dein Wunsch. Haben sie einen Sack Reis gebracht, haben sie angefangen zu zählen. Nach dem fünften Feld war es nicht mehr möglich, den Reis oben auf dem Schachbrettfeld zu stellen, deswegen haben sie es nur einfach so berechnet. Wisst ihr, wie viel Körner Reis gibt es in einem Kilo Reis? Ungefähr 50.000. Wisst ihr, bei dieser arithmetischen Progression, wie viel Körner Reis waren es nach 64 Schachbrettfeldern?
2,64.
Ist auf dem letzten. Plus alles, was dazu kommt, davor kommt. Ausgerechnet an die 300 Tonnen Reis. Bist du bereit, von Gott etwas zu wünschen, was eigentlich groß ist? Freimütig, so wie er uns eingeladen hat. Johannes, Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Johannes 7, die Verse 37 und 38. Aber am letzten, der großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand durstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ihr Lieben, das ist auch mein Wunsch für uns, dass wir auch glauben, dass dieser Gott bereit ist, uns so viel zu schenken, dass die Ströme des lebendigen Wassers aus uns fließen. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte, die wir heute betrachten dürften. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir von dir viel empfangen können, wenn wir für das Richtige bitten. Ich danke dir für all die Geschenke, die du schon für uns vorbereitet hast und du nur wartest, dass wir sagen, ja, ich will es empfangen. Ich möchte dich bitten, hilf uns, dass wir unser größtes Bedürfnis erkennen und dass wir bereit sind, es bei Namen zu nennen. Hilf uns, dass wenn wir deinen Segen empfangen, dass wir bereit sind, das für die anderen anzuwenden. Und hilf uns, dass wir nie die Abhängigkeit von dir lösen wollen. Hilf uns, dass wir immer mit dir und bei dir leben, dass wir uns immer von dir führen lassen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde hier in München-Nymphenburg. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, und bewahrst, bis du wieder kommst. Sei mit uns allen im heutigen Sabbattag, sei aber auch an jeder Ort, wo heute das Evangelium gepredigt wird und dein Name gepriesen wird. Sei auch mit denjenigen, die krank sind, die das Glaube verloren haben, die Leid tragen müssen, die verfolgt werden. Und komm bald, Herr Jesus Christus. Amen.